Herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 19. Februar. Mein Name ist Volker und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder hereinhört, wenn wir weiterlesen. Auch heute lesen wir alle Bibelstellen aus zwei unterschiedlichen Übersetzungen und die einzelnen Textstellen sage ich jeweils vorher an. Dazu wünsche ich euch jetzt eine schöne und eine gute Zeit beim Bibelhören. Aus der Übersetzung Neues Leben, drittes Buch Mose, Kapitel 7, Vers 28 bis Kapitel 8, Vers 36. Ein Anteil für die Priester. Dann sprach der Herr zu Mose: Gib den Israeliten folgende Anweisungen. Wenn jemand dem Herrn ein Friedensopfer darbringt, soll er ihm einen Teil davon als besondere Opfergabe bringen. Mit eigenen Händen soll er das Fett, das als Opfer für den Herrn auf dem Altar verbrannt wird, zusammen mit dem Bruststück darbringen. Das Bruststück soll er als Weihegabe in einer symbolischen Opferhandlung vor dem Herrn hin und her schwingen. Dann soll der Priester das Fett auf dem Altar verbrennen, das Brustfleisch jedoch steht Aaron und seinen Nachkommen zu. Auch die rechte Keule eures Friedensopfers sollt ihr den Priestern als heilige Abgabe überlassen. Demjenigen von den Nachkommen Aarons, der das Blut und das Fett des Friedensopfers dargebracht hat, soll die rechte Keule als sein Anteil am Opfertier gehören. Denn ich habe die Brust und die rechte Keule als Weihegaben von den Friedensopfern der Israeliten angenommen und gebe sie dem Priester Aaron und seinen Nachkommen. Dieser Anteil steht ihnen von den Israeliten für alle Zeiten zu. Vom Zeitpunkt ihrer Priesterweihe an steht Aaron und seinen Nachkommen dieser Anteil aus den Opfern, die für den Herrn auf dem Altar verbrannt werden, zu. Der Herr hat befohlen, dass die Israeliten den Priestern diesen Anteil vom Zeitpunkt ihrer Salbung an zukommen lassen sollen. Diese Vorschrift gilt für alle kommenden Generationen. Dies sind die Anweisungen für das Brandopfer, das Speisopfer, das Sündopfer, das Schuldopfer, das Einsetzungsopfer und das Friedensopfer. Der Herr gab Mose diese Gesetze in der Wüste auf dem Berg Sinai, als er die Israeliten anwies, dem Herrn ihre Opfer zu bringen. Die Priesterweihe. Der Herr sprach zu Mose: Nimm Aaron zusammen mit seinen Söhnen sowie ihre heiligen Gewänder, das Salböl, den jungen Stier für das Sündopfer, die beiden Widder und den Korb mit den ungesäuerten Broten und lass alle Israeliten am Eingang des Zeltes Gottes zusammenkommen. Mose führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Als das ganze Volk sich am Eingang des Zeltes Gottes versammelt hatte, verkündete Mose ihnen: Was ich jetzt tun werde, hat mir der Herr befohlen. Dann ließ er Aaron und seine Söhne zu sich kommen und wusch sie mit Wasser. Er bekleidete Aaron mit dem Untergewand und band ihm den Gürtel um. Danach zog Mose ihm das Obergewand und den Priesterschurz an und befestigte diesen mit dem Gürtel. Anschließend befestigte er die Brusttasche am Priesterschurz und legte die Lose Urim und Thummim hinein. Danach setzte Mose Aaron den Turban auf, an dessen Vorderseite er das goldene Stirnband befestigte, genauso wie der Herr es ihm befohlen hatte. Dann nahm Mose das Salböl und salbte das Zelt Gottes und alles, was darin war, und weihte es auf diese Weise. Er sprengte etwas von dem Öl siebenmal auf den Altar und salbte ihn mit allen seinen Geräten, ebenso das Wasserbecken und sein Untergestell, und weihte alles auf diese Weise. Dann goss er Aaron etwas von dem Salböl auf den Kopf und salbte ihn, um ihn zu weihen. Als nächstes ließ er Aarons Söhne zu sich kommen, zog ihnen ihre Untergewänder an, band ihnen die Gürtel um und setzte ihnen die Turbane auf, genauso wie der Herr es ihm befohlen hatte. Dann ließ er den jungen Stier für das Sündopfer holen und Aaron und seine Söhne legten dem Opfertier ihre Hände auf den Kopf. Mose schlachtete den Stier und strich etwas von dem Blut an die vier Hörner des Altars. Den Rest goss er am Fuß des Altars aus. Auf diese Weise weihte er den Altar und reinigte ihn von aller Sünde. Dann nahm Mose das gesamte Fett, das die Innereien umgibt, den Leberlappen sowie die beiden Nieren und ihr Fett und verbrannte es auf dem Altar. Der Rest des Tieres, einschließlich seines Fells, seines Fleisches und des Mistes, wurden außerhalb des Lagers verbrannt, genauso wie der Herr es Mose befohlen hatte. Dann ließ Mose den Widder zum Brandopfer herbringen, und Aaron und seine Söhne legten ihre Hände auf den Kopf des Tieres. Mose schlachtete den Widder und sprengte sein Blut ringsum an die Seiten des Altars. Danach zerlegte er den Widder. Nachdem er die Innereien und die Beine mit Wasser abgewaschen hatte, verbrannte Mose das ganze Tier, den Kopf, die Fleischstücke und das Fett auf dem Altar, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Das war ein Brandopfer, das dem Herrn gefiel. Danach ließ Mose den zweiten Widder, den Widder für das Einsetzungsopfer, herbringen. Aaron und seine Söhne legten dem Tier die Hände auf den Kopf. Mose schlachtete es und strich etwas von dem Blut an Aarons rechtes Ohrläppchen, an den Daumen seiner rechten Hand sowie an die große Zehe seines rechten Fußes. Als nächstes ließ er Aarons Söhne zu sich kommen und strich etwas von dem Blut an ihr rechtes Ohrläppchen, an den Daumen ihrer rechten Hand und an die große Zehe ihres rechten Fußes. Das restliche Blut sprengte er ringsum an die Seiten des Altars. Dann nahm er das Fett des Tieres, und zwar das Fett vom Schwanz, das Fett, das die Innereien umgibt, den Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett daran, sowie die rechte Keule. Aus dem Brotkorb, der vor dem Herrn stand, holte er einen Laib ungesäuerten Brotes, einen mit Öl zubereiteten Kuchen und ein Fladenbrot und legte sie auf die Fettstücke und die rechte Keule. Danach gab er alles Aaron und seinen Söhnen, welche die einzelnen Teile vor dem Herrn als Weihegabe in einer symbolischen Opferhandlung hin und her schwangen. Dann nahm Mose ihnen wieder alle Opfergaben aus den Händen und verbrannte sie über dem Brandopfer auf dem Altar. Das war ein Einsetzungsopfer, das dem Herrn gefiel. Anschließend nahm Mose das Bruststück und schwang es als Weihegabe in der Gegenwart des Herrn in einer symbolischen Opferhandlung hin und her. Dies war Moses Anteil an dem Widder des Einsetzungsopfers, genauso wie der Herr es ihm befohlen hatte. Als nächstes nahm Mose etwas von dem Salböl und etwas von dem Blut auf dem Altar und besprengte damit Aaron und seine Gewänder sowie seine Söhne und ihre Gewänder. Auf diese Weise weihte er Aaron und seine Gewänder sowie seine Söhne und ihre Gewänder. Dann forderte Mose Aaron und seine Söhne auf: Kocht das Fleisch am Eingang des Zeltes Gottes und esst es dort zusammen mit dem Brot, das sich im Korb für das Einsetzungsopfer befindet, so wie der Herr es mir für euch befohlen hat. Was vom Fleisch oder Brot übrig bleibt, sollt ihr verbrennen. 7 Tage lang sollt ihr den Eingang des Zeltes Gottes nicht verlassen, denn so lange soll eure Priesterweihe dauern. Was heute getan wurde, hat der Herr angeordnet, um eure Schuld von euch zu nehmen. Ihr sollt 7 Tage lang Tag und Nacht am Eingang des Zeltes Gottes bleiben und die Anweisungen des Herrn befolgen, sonst müsst ihr sterben. Denn das hat der Herr mir aufgetragen. Und Aaron und seine Söhne taten alles, was der Herr ihnen durch Mose befohlen hatte. Aus der Übersetzung das Buch Matthäus Kapitel 11, die Verse 7 bis 30. Wer war Johannes? Als die Schüler von Johannes wieder zu ihm zurückkehrten, begann Jesus der Menschenmenge zu erklären, wer Johannes ist. Er fragte sie: Ihr seid doch auch zu Johannes hingelaufen, als er dort in der Wüste Gottes Botschaft weitergab. Was wolltet ihr eigentlich dort sehen? Einen Zweig, der vom Wind hin und her geweht wird? Was wolltet ihr dort sehen? Einen Mann, der die neueste Mode zur Schau trägt? Das ist euch doch hoffentlich klar. Die, die in teuren Kleidern herumstolzieren, sind in den Palästen der Herrscher anzutreffen. Was wolltet ihr dann dort sehen? Vielleicht einen Propheten, jemand, der Gottes Botschaft bringt? Ja, ich sage euch, er ist mehr als jeder andere Gottesbote, der je aufgetreten ist. Ja, Johannes ist der, über den im Buch Gottes geschrieben steht: Passt auf, ich sende meinen persönlichen Boten in die Welt. Er wird vor dir hergehen und den Weg vorbereiten, auf dem du in die Welt einziehen wirst. Ich sage euch klipp und klar, kein einziger Mensch in der ganzen Weltgeschichte ist größer und bedeutender als Johannes der Täufer. Aber selbst der unbedeutendste und unwichtigste in der neuen Wirklichkeit des Himmels ist größer und bedeutender als er. Von dem Zeitpunkt an, als Johannes die Menschen als Zeichen ihrer Umkehr zu Gott im Wasser untertauchte, bis heute stürmen die Menschen in die neue Wirklichkeit Gottes hinein. Sie wollen unbedingt dabei sein und drängen sich mit aller Macht in sie hinein. Bislang war es so: Alle Propheten und das Buch des Gesetzes brachten Gottes Wort in die Welt hinein. Johannes ist der Abschluss dieser Zeit. Wenn ihr in der Lage seid, es zu begreifen, dann sage ich es euch: Johannes ist kein anderer als der Prophet Elia selbst, über den im Buch Gottes geschrieben steht, dass er noch einmal erscheinen wird. Wer das verstehen kann, der verschließe seine Ohren nicht vor meinen Worten. Wahre Weisheit. Ihr Leute dieser Generation, was für Menschen seid ihr? Wie soll ich euch beschreiben? Ihr seid wie kleine Kinder, die auf den Marktplätzen spielen. Wie sie schreit ihr euch gegenseitig an und beklagt euch. Wir haben doch lustige Lieder gespielt, wieso habt ihr nicht getanzt? Wir haben Beerdigungslieder angestimmt und ihr habt überhaupt nicht geheult. Johannes hat ganze Sache gemacht. Er verzichtete auf Nahrung und aß und trank kaum etwas. Da hatten die Leute schnell ihr Urteil über ihn zur Hand. Der ist ja völlig durchgedreht, ja, von einem Dämon besessen. Danach kam der Menschensohn, die Schlüsselperson der Weltgeschichte. Er hat mit den Menschen gemeinsam gegessen und getrunken. Da waren sie genauso schnell mit ihrem Urteil. Das ist ja ein Vielfraß und Weinliebhaber. Er ist befreundet mit Steuereintreibern und zwielichtigen Gestalten. Doch die wahre Weisheit blickt viel tiefer. Bei ihr klaffen Reden und Tun nicht auseinander. Klage über die Städte in Galiläa. Danach begann Jesus, die Menschen zurechtzuweisen, die in den Orten wohnten, in denen er die unglaublichsten Wunderzeichen getan hatte. Denn obwohl diese aufsehenerregenden Taten direkt vor ihren Augen geschehen waren, ließen sie sich nicht davon beeindrucken und änderten ihr Leben nicht. Wehe dir, du Stadt Chorazin, und auch wehe dir, du Stadt Bethsaida. Ja, wenn in den Städten Tyrus und Sidon auch nur annähernd solche Wundertaten geschehen wären, wie ihr sie erlebt habt, dann hätten die Menschen dort schon längst ihr Leben geändert. Sie wären in Sack und Asche herumgelaufen und hätten Gott die erste Stelle in ihrem Leben eingeräumt. Ja, ich sage es euch klar und deutlich: Am Tag des Gerichts wird über sie ein milderes Urteil gesprochen werden als über euch. Und auch ihr, Leute aus Kapernaum, ihr denkt vielleicht, dass ihr etwas ganz Besonderes seid. Ihr meint, dass ihr im Vorzimmer des Himmels wohnt. Weit gefehlt. Ihr werdet von eurem hohen Ross hinabgestürzt und in die Vorhölle verbannt. Denn wenn die Einwohner von Sodom dieselben Wunder erlebt hätten, die bei euch vor der Haustür stattgefunden haben, dann würde diese Stadt bis zum heutigen Tag noch bestehen. Ich versichere euch, am Tag, an dem Gott alle Menschen richtet, wird es den Leuten aus Sodom erträglicher gehen als euch. Die Einladung. Danach fing Jesus an, Gott zu preisen und sagte: Ich erhebe dich, mein Vater. Du bist der allgewaltige Herrscher über den Himmel und über die Erde. Dies alles hast du verborgen gehalten. Die Weisen und Hochgebildeten konnten es nicht erforschen oder begreifen. Aber den unbeholfenen Kleinkindern hast du alles ins Herz gesprochen, sodass sie es erfassen und verstehen konnten. Ja, du mein Vater, so hast du es gewollt. So war es genau richtig in deinen Augen. Mein Vater hat mir die Herrschaft über alles anvertraut. Kein Mensch kann den Sohn wirklich verstehen oder begreifen, wer und was er ist. Das kann ganz allein der Vater. Kein Mensch kann Gott den Vater ganz begreifen oder erfassen, nur der Sohn. Und nur die Menschen, denen ich, der Sohn, die Decke von den Augen wegnehme, können genau wie ich den Vater erkennen. Kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Wenn ihr mit mir im Einklang lebt, könnt ihr aufblühen. Die Lasten, die ich euch zu tragen gebe, sind leicht. Aus der Übersetzung das Buch Psalm 37, die Verse 12 bis 29. Der Gottesfeind macht Pläne gegen den Gerechten, er fletscht seine Zähne gegen ihn. Der Herr lacht über ihn, denn er sieht, sein Tag wird kommen. Die Gottesfeinde zücken ihr Schwert und spannen ihre Bogen, um die Armen und Unterdrückten zu Fall zu bringen und die hinzuschlachten, die den geraden Weg gehen. Doch ihr Schwert soll in ihr eigenes Herz eindringen und ihre Bogen sollen zerbrechen. Das Wenige, das ein gerechter Mensch besitzt, ist wertvoller als das große Vermögen vieler Gottesfeinde. Denn die Arme der Gottesfeinde werden zerbrochen, doch der Herr stützt die Gerechten. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen und ihr Erbbesitz besteht auf ewig. Sie werden nicht zugrunde gehen in den Zeiten des Unglücks und in den Tagen des Hungers werden sie gesättigt. Denn die Gottesfeinde werden umkommen. Wie die Pracht der Weideländer verschwinden die Feinde des Herrn, sie verschwinden wie der Rauch. Der Gottesfeind leiht etwas, zahlt es aber nicht zurück. Doch der Gerechte gibt großzügig und gern. Denn die, die seinen Segen erfahren, erben das Land. Doch die unter seinem Fluch stehen, werden vertilgt. Der Herr ist es, der die Schritte eines Mannes fest werden lässt. Er bestätigt seinen Lebensweg. Selbst wenn er stolpert, kommt er doch nicht zu Fall, denn der Herr stützt seine Hand. Ich war jung und jetzt bin ich alt. Doch nie habe ich erlebt, dass ein gerechter Mensch endgültig verlassen wurde und auch nicht, dass seine Nachkommen um ihr Essen betteln mussten. Nein, sondern er ist den ganzen Tag freundlich und leiht gern aus, und seine Nachkommen werden zum Segen. Lass die Finger vom Bösen und tue Gutes, und du wirst für immer Wohnrecht haben. Denn der Herr liebt das Recht und wird seine Freunde nicht verlassen. Auf ewig bleiben sie behütet. Doch die Nachkommen der Gottesfeinde werden vertilgt. Die Gerechten werden das Land ererben und für immer darin wohnen. Aus der Übersetzung Neues Leben, Sprüche Kapitel 10, Vers 5. Wer den Sommer über hart arbeitet, ist ein kluger Sohn. Wer aber die Ernte verschläft, beschämt seine Eltern. Soweit die Bibellese für den heutigen Tag. Die Losung steht in 2. Buch Chronik, Kapitel 30, Vers 8. Seid nicht halsstarrig, sondern gebt eure Hand dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum. Und aus Lukas, Kapitel 14, Vers 15 dazu. Einer, der mit zu Tisch saß, sprach zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im Reich Gottes. Und damit wünsche ich euch heute noch einen wunderbaren, schönen, fröhlichen und ganz gesegneten Tag. Und wenn ihr Lust habt, dann hört doch morgen wieder rein, dann lesen wir weiter. Also dann macht's gut. Tschüss.